Ihr Lieben, ich grüße euch an diesem Sonntagmorgen, an diesem Ostermorgen mit dem Auferstehungsgruß. Und ihr dürft diesen Auferstehungsgruß gerne erwidern. Der Herr ist auferstanden. Jesus Christus, der Herr, lebt. Und ich hoffe, dass du diesen Auferstehungsgruß einfach erwidern konntest mit den Worten: Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Jesus Christus ist der Sieger über den Tod. Er ist auferstanden und lebt. Jesus Christus hat gesiegt über die Sünde. Er hat gesiegt über den Tod. Er hat gesiegt über die Hölle. Er hat gesiegt über den Satan. Und wenn du an Jesus glaubst, wenn er der Herr deines Lebens bist, wenn er der Herr deines Lebens ist, dann bist du mit ihm auf der Siegerseite. Du stehst regelrecht mit ihm auf der Siegerseite. Das möchte ich dir zusprechen. Und da sind wir auch schon beim Thema. Das Thema heute Morgen lautet: Der Weg in die Freiheit durch Sieg. Wir feiern heute den Sieg. Nun, bevor ich jetzt in das Thema einsteige, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du am Leben bist. Wir beten nicht zu einem toten Gott, sondern wir beten zu einem lebendigen Gott. Jesus Christus, du bist auferstanden. Du hast den Tod besiegt. Du hast dem Tod die Macht genommen. Und wir beten dich dafür an. Und wir bitten dich jetzt, dass du unsere Herzen öffnest für dein Reden. Und dass du unsere Herzen erfüllst mit deinem lebendigen Wort. Und dass du uns durch dein Wort stärkst. Und Herr, wir bitten dich, dass du Gnade schenkst zum Hören, zum Aufnehmen, aber auch zum Reden. Und wir danken dir, dass du dabei bist. Amen. Ihr Lieben, Siege sind etwas Schönes. Ich gehe davon aus, du freust dich, wenn du in einem Brettspiel oder so gesiegt hast. Es gibt so viele schöne, so viele gute Siege auf dieser Welt. Im Sport gibt es viele Siege, ständig gibt es Siege. Denken wir nur an die Bundesliga. Wenn eine Fußballmannschaft, wo du vielleicht der Fan dieser Fußballmannschaft bist, siegt über eine andere Fußballmannschaft, dann freust du dich, dann ist es etwas Schönes. Oder denken wir an Olympia, wenn die Sieger auf dem Treppchen stehen und wenn ihnen dann die Medaille um den Hals gehängt wird und die Hymne erklingt und die Tränen aus Dankbarkeit und Freude fließen, dann ist das etwas Wunderbares. Aber es gibt nicht nur Siege im Sport, es gibt auch Siege in Beziehungen unter Ländern. Und das sind dann nicht mehr schöne Siege, das sind furchtbare Siege, wenn etwa das eine Land gegen das andere Land kämpft und es dann letztendlich besiegt, dann ist es kein schöner Sieg. Siege gibt es auch an ganz anderen Stellen, zum Beispiel im privaten Bereich. Du bist vielleicht krank, bekommst die Diagnose Krebs, aber Gott schenkt dir Gnade und schenkt dir, dass du wieder gesund wirst, dann redet man davon, dass man die Krankheit oder in dem Fall den Krebs besiegt hat. Es ist etwas Schönes. Es gibt Siege in Krisen. Du hast vielleicht eine Krise innerhalb deiner Ehe, man nennt es dann Ehekrise. Und auch da schenkt dir Gott wieder Gnade, schenkt dir vielleicht einen guten Therapeuten und durch gute Vermittlung besiegst du in diesem Fall die Ehekrise. Ja, es gibt so viele Siege in dieser Welt. Und ich denke, wir alle haben schon kleinere oder auch vielleicht mal größere Siege eingefahren. Aber ihr Lieben, es gibt einen Sieg, der schluckt am Ende alles. Der schluckt am Ende jeden Sieg und das ist der Tod. Ganz egal, ob du vielleicht 5-mal die Olympiade gewonnen hast, ob du Vereinsmeister in deinem Verein geworden bist oder was für einen Sieg du auch immer eingefahren hast, am Ende wirst du besiegt vom Tod. Nun, es ist einfach Fakt, ich sag mal, innerhalb von maximal 120 Jahren leben wir alle nicht mehr. Dann hat der Tod gesiegt. Wir sind ohne Goldmedaille auf diese Erde gekommen und wir werden einmal ohne Goldmedaille von dieser Erde gehen. Egal, was du schon gewonnen hast in deinem Leben, am Ende triumphiert der Tod. Aber, und das ist jetzt das ganz große Aber, und die Christen unter uns, die wissen, worauf ich eingehen möchte, ich habe es ja auch schon in meinem Gebet erwähnt, es gibt einen Sieg, der hat sogar über den Tod triumphiert, und das ist der Sieg, den Jesus eingefahren hat, indem er von den Toten auferstanden ist und lebt. Das ist der Sieg aller Siege. Dagegen ist eine Champions League, ein Champions League-Sieg gar nichts dagegen. Oder eine Weltmeisterschaft ist auch gar nichts dagegen. Oder auch ein gewonnener Krieg ist nichts dagegen. Der Sieg, von dem wir an Ostern sprechen, das ist der Sieg, den Gott errungen hat durch seinen einzigen Sohn Jesus Christus. Das ist der Sieg, ihr Lieben, über alle Siege. Es ist ein unglaublicher Sieg. Es ist ein gewaltiger Sieg und wir werden es wahrscheinlich hier auf Erden gar nicht erfassen, was dieser Sieg alles beinhaltet. Sieg über den Tod durch Jesus Christus. Der Tod ist besiegt. Und diesen Sieg, den feiern wir heute an Ostern. Dieser Sieg bringt Freiheit, der bringt echte, der bringt vollkommene Freiheit. Jesus bringt diese Freiheit. Und es ist wichtig, dass wir uns immer wieder diesen Sieg, den Jesus errungen hat, dass wir uns diesen Sieg immer wieder vor Augen führen. Und gerade Ostern ist ein sehr, sehr guter Anlass, um uns nochmal bewusst zu machen, ja, Jesus Christus hat gesiegt. Und der Apostel Paulus, der wusste um die Gefahr, dass der Sieg von Jesus Christus ganz schnell bei uns Menschen irgendwie so in den Hintergrund rücken kann. Und er erinnert uns immer wieder an diesen Sieg, den Jesus Christus errungen hat. Und er erinnert auch seinen Mitarbeiter, seinen engsten Mitarbeiter und Freund an diesen Sieg. Und ich möchte mit euch einen Text lesen, einen Vers, und das ist gleichzeitig mein Predigttext, nämlich aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 8. Es ist ein einziger Vers und auf den ersten Blick hat er wahrscheinlich nicht so viel mit Ostern zu tun. Aber wenn man sich näher mit diesem Text beschäftigt, dann merkt man ganz schnell, ja doch, dieser Vers hat sehr wohl und sehr viel mit Ostern zu tun. Und ich möchte einmal diesen Vers lesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 8. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 8. Paulus ruft seinen Mitarbeiter Timotheus auf und sagt, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft David stammt. Er ist der Inhalt der guten Botschaft, die mir anvertraut wurde. Diese Worte, die finden wir nicht in irgendeinem der vielen Briefe, die Paulus verfasst hat. Diese Worte finden wir im letzten Brief, den Paulus verfasst hat an seinen Mitarbeiter Timotheus. Paulus ist kurz davor, diese Erde zu verlassen. Er ist kurz davor, zu sterben. Paulus sitzt im Gefängnis in Rom. Er wurde verhört und er weiß, es sieht nicht gut aus. Er weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat und er nutzt jetzt diesen 2. Timotheusbrief, er verfasst diesen Brief, inspiriert vom Heiligen Geist und schreibt seinem engsten Mitarbeiter Timotheus. Und er gibt in diesem Brief viele unterschiedliche Anweisungen. Er ruft Timotheus auf und sagt zu ihm, hey Timotheus, schäme dich nicht für das Evangelium. Sei ein Vorbild, trotz deines jungen Alters, sei ein Vorbild. Sei stark. Bemühe dich, Gottes Wort genau und präzise auszulegen. Eine Anweisung nach der anderen. Und dann kommen wir zu der Anweisung, die wir eben gelesen haben im 8. Vers im 2. Kapitel. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Wisst ihr, wenn ein Mensch kurz vor dem Ableben auf dieser Erde ist, dann kümmert er sich nicht mehr um belanglose Dinge. Dann achtet er genau auf das, was er weitergeben möchte. Und hier sehen wir das, dass Paulus es unglaublich wichtig ist, Timotheus nochmal daran zu erinnern, dass er Jesus Christus als Auferstandenen wirklich vor Augen hat. Und Jesus Christus, der Auferstandene, im Mittelpunkt seines Lebens ist. Und Paulus, ihm ist völlig klar, eigentlich geht es im Leben hier auf Erden nicht um irgendetwas Belangloses, sondern eigentlich geht es um eine Person in erster Linie, nämlich um Jesus Christus. Und deshalb schreibt er hier, Timotheus, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Und hier geht es nicht um irgendeine theoretische Erinnerung nach dem Motto, ja, erinnere dich einfach immer wieder mal an Jesus Christus. Nein, Paulus gebraucht diese Wortwahl auch an anderen Stellen seiner Briefe, zum Beispiel im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 10, da ruft er die Christen in Galatien auf und sagt zu ihnen, gedenkt an die Armen. Und da meint er auch nicht, habt einfach mal eine Schweigeminute für die Armen, legt die einfach mal ein, denkt mal so ein bisschen drüber nach. Nein, wenn Paulus sagt, gedenkt der Armen, dann meint er damit, kümmert euch ganz praktisch um die armen Menschen, um die Bedürfnisse der armen Menschen. Und genauso spricht Paulus jetzt hier im 8. Vers, im 2. Kapitel vom 2. Timotheusbrief, spricht er auch davon, dass Timotheus jetzt nicht einfach sich nur an Jesus erinnern soll, sondern er soll Jesus wirklich im Mittelpunkt seines Denkens haben, im Mittelpunkt seines Handels haben. Jesus Christus soll ihn komplett, ganz und gar einnehmen. Und das wird auch in den anderen Versen deutlich, die Paulus hier im 2. Kapitel schreibt. Ich lese mal die Verse 3 und 4, wo er sagt, und sei als ein guter Soldat Jesu Christi bereit, zusammen mit mir für das Evangelium zu leiden. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich durch die Dinge des täglichen Lebens von seinen Aufgaben ablenken. Schließlich möchte er, dass der, der ihn angeworben hat, mit ihm zufrieden ist. Mit anderen Worten, hey Timotheus, lass dich nicht ablenken. So wie ein Soldat fokussiert ist, so sollst du auch fokussiert sein auf Jesus Christus. Du sollst ihn vor Augen haben. Er ist dein Auftraggeber. Timotheus sollte sich nicht mit unwesentlichen Dingen in seinem Leben beschäftigen, sondern seine Gedanken ganz und gar auf Jesus Christus ausrichten. Und das ist mehr als nur eine bloße Gedenkminute. Schaut mal, wenn Jesus der Mittelpunkt, das Zentrum unseres Lebens ist, unser Denken bestimmt, unser Verhalten bestimmt, ja, dann ändert sich unser gesamtes Leben. Und das wusste Paulus und deshalb erinnert er Timotheus nochmal daran. Und Paulus selbst hat es genau so erlebt. Jesus Christus war der Mittelpunkt seines Lebens, deshalb saß er ja im Gefängnis und war auch bereit, für Jesus Christus zu sterben. Und ich möchte dich an diesem Ostersonntag immer wieder herausfordern, auch mit Fragen, die ich dir ganz gezielt stelle. Ist Jesus Christus der Mittelpunkt in deinem Leben? Wenn du am Morgen aufwachst und die Augen aufschlägst, an wen denkst du zuallererst oder an was denkst du zuallererst? Inwiefern ist dieser siegreiche Jesus, der auferstanden ist, in deinem Alltag wirklich präsent? Ist es nicht oft so, dass wir uns in unserem Alltag mit allen möglichen Dingen beschäftigen? Vielleicht jetzt in dieser Zeit mit dem Reifenwechsel oder mit der Autopflege, mit der Gartenpflege oder mit der Körperpflege. Vielleicht gehen wir gezielt unserem Hobby nach, wenn es denn dann noch möglich ist. Wir kümmern uns um die finanzielle Absicherung, um Versicherung und so weiter. Und vielleicht sitzt unser Fokus oder sind wir ganz stark auf diese Krise fokussiert, auf diese Corona-Krise. Kann es sein, dass wir mit unseren Gedanken vielleicht auch ganz oft bei anderen sind, wie denkt denn der oder die Person über mich? Ich habe mich da selber ertappt in der Vorbereitung. Meine Frau Angelika und ich, wir hatten vor, den Nachbarn etwas zu schenken, irgendwie so ein Bibelvers und eine Kleinigkeit dazu. Wir sind ja gerade umgezogen nach Preußisch-Ollendorf. Wir feiern jetzt da zum ersten Mal dieses Osterfest und wir waren am Überlegen. Da habe ich mich bei den Gedanken ertappt, was werden denn unsere Nachbarn dann denken, wenn wir ihnen so ein Bibelwort zusprechen und vielleicht noch eine Kleinigkeit mitgeben? Und in dieser Vorbereitung habe ich dann ganz schnell gemerkt, es geht nicht darum, was der oder die über mich denkt, sondern in erster Linie geht es darum, was denkt Jesus über mich. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Was für eine Rolle spielt Jesus in deinem Leben? Wenn du vielleicht gerade nicht beim Essen betest und vorm Schlafengehen betest, bestimmt er wirklich dein Leben, auch wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, in ein Kirchengebäude zu gehen oder in ein Gemeindehaus zu gehen, ist Jesus Christus im Fokus innerhalb deines Lebens. Es macht einen immensen Unterschied, wenn Jesus nur Teil unseres Lebens ist oder wirklich unser ganzes Leben bestimmt und wirklich Fokus in unserem Leben ist. Und die Worte, die Jesus Christus heute ganz persönlich an dich richtet, lauten: Richte deinen Blick ganz auf mich auf, ganz auf Jesus Christus aus, den Auferstandenen. Und diese Aussage oder diesen Fokus, den beschreibt jetzt der Apostel Paulus mit drei unterschiedlichen Aussagen. Und auf diese drei Aussagen möchte ich hier noch eingehen. Die erste Aussage, die Paulus an Timotheus weitergibt, lautet: Jesus Christus ist der Sieger im Tod. Ich lese nochmal den ersten Teil dieses Verses. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde. Mit diesen Worten bringt der Apostel Paulus Ostern auf den Punkt. Ostern ist nicht einfach nur ein buntes, fröhliches, schönes Frühlingsfest. Was Ostern eigentlich ausmacht, kann man auch nicht in irgendeiner Art und Weise dekorieren. Das kann man auch nicht im Voraus planen. Das kann man auch nicht backen und auch nicht verstecken. Und wir erleben das ja gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Vieles bricht weg, wo wir eigentlich dran gewöhnt sind, dass wir das an Ostern praktizieren. Das bricht auf einmal weg. Und trotzdem können wir voller Freude, voller Dankbarkeit, voller Überzeugung Ostern feiern. Denn der Grund von Ostern ist eine Person, nämlich Jesus Christus, der Sieger über den Tod. Er ist der Auferstandene. In diesem Text heißt es, dass Jesus von den Toten auferweckt wurde. Gott hat Jesus am Ostermorgen von den Toten auferweckt. Jesus erlebt, das leere Grab ist leer. Jesus ist von den Toten auferstanden. Und deshalb stellt sich Jesus auch den Apostel Johannes 60 Jahre nach seiner Auferstehung als der Lebendige vor, als den Lebendigen vor. In Offenbarung Kapitel 1 lesen wir davon, in Vers 17 und Vers 18, da sagt Jesus 60 Jahre nach seiner Auferstehung zu den Apostel Johannes: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und der Lebende. Und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Ja, Jesus ist der lebendige Gott. Er ist nicht der Tote, sondern der Auferstandene. Und deshalb liegt es doch auf der Hand, wenn Paulus an Jesus denkt, dann denkt er an Jesus, der den Tod besiegt hat. Dann denkt er an Jesus, der lebt, der Sieger ist, als den Auferstandenen. Den hat er vor Augen. Gewisse Personen in der Menschheitsgeschichte werden ja unzertrennlich mit irgendwelchen Ereignissen in Verbindung gebracht. Dann hört man den Namen dieser Person und dann denkt man sofort an das Ereignis. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Wenn wir den Namen Christopher Columbus hören, an wen denken wir? An welches Ereignis denken wir? Wir denken an die Entdeckung Amerikas. Wenn wir den Namen Neil Armstrong hören, dann denken wir an die erste Mondlandung. Ein großer Schritt für diese Menschheit. Wenn wir den Namen Martin Luther hören, dann denken wir an die Reformation. Und ihr Lieben, wenn wir den Namen Jesus Christus hören, dann denken wir an den Sieg. Dann denken wir an die Auferstehung. Wenn wir den Namen hören, denken wir nicht an einen Gescheiterten. Wenn ich den Namen Jesus Christus höre, dann denke ich nicht an einen Versager am Kreuz. Wenn ich den Namen Jesus Christus höre, dann denke ich an einen Sieger. Dann denke ich an eine lebendige Person. Dann denke ich an das leere Grab. Dann denke ich an den weggerollten Stein. Jesus, er sagt nicht, ich bin die Beerdigung und der Tod, sondern Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ihr Lieben, das macht etwas mit uns. Ostern macht einen entscheidenden Unterschied. Vor Ostern Dunkelheit, nach Ostern Helligkeit, vor Ostern Sterblichkeit, nach Ostern Ewigkeit, vor Ostern Vergänglichkeit, nach Ostern Herrlichkeit. Der Sieg Jesu durch die Auferstehung, er ändert alles. Und deshalb fordert uns dieser Vers auf, den Fokus auf den Auferstandenen zu setzen. Nicht nur an Ostern, sondern an allen Tagen unseres Lebens. Luther, der hat es wunderbar, wie so vieles andere, auf den Punkt gebracht. Er sagt, bei uns ist alle Tage Ostern, also bei uns Christen ist alle Tage Ostern, nur dass man einmal im Jahr Ostern feiert. Und er hat doch einfach recht. Wir Christen, wir haben doch jeden Tag Ostern. Wir können uns doch jeden Tag freuen. Und vielleicht stellst du dir die Frage, ja, aber was hat das ganz persönlich mit mir zu tun? Ja, eine ganze Menge. Ich möchte dir zwei Dinge einfach mal weitergeben, was Ostern ganz persönlich mit dir zu tun hat. Einmal hat dieser Sieg Jesu schenkt dir Zuversicht angesichts des Todes. Und das hat sehr viel mit deinem und auch mit meinem Leben zu tun. Denn wir alle müssen irgendwann mal sterben. Ich hatte es ja schon anfangs erwähnt, Paulus, er befindet sich gerade in dieser Situation, kurz davor zu sterben und von dieser Erde zu gehen. Er blickt quasi dem Tod schon regelrecht ins Auge. Aber genau in diesem Brief schreibt dann der Apostel Paulus zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 10 von diesem Jesus, der den Tod überwunden hat. Er, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. Durch seine Auferstehung hat Jesus den Tod besiegt und deshalb soll uns die Botschaft von Ostern die Todesangst nehmen. Ostern bedeutet, ganz simpel ausgedrückt, der Tod ist tot. Jesus hat den Tod besiegt. Ja, auch wir Christen müssen einmal sterben, aber wenn wir an Jesus Christus glauben, dann kann uns dieser Tod eben nicht mehr von Gott trennen. Wisst ihr, wenn wir heiraten, dann versprechen wir unseren Ehepartner einander in diesem Leben. Wir sagen dann die Worte, ich will dir treu bleiben, ich will dir treu sein, bis der Tod uns scheidet. Gott hat uns an Ostern ein Versprechen gegeben, nicht nur für dieses Leben auf Erden, sondern auch für die Ewigkeit. Gott hat sich uns versprochen und er schenkt uns das ewige Leben durch die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus. Es geht nach diesem Leben auf Erden weiter. Und deshalb haben wir eine lebendige Hoffnung, weil Jesus Christus der Sieger ist. Ich habe jetzt erst die Tage mit einer älteren Frau geredet, die mir nochmal deutlich gemacht hat, dass sie sich überhaupt keine Sorgen macht, auch wenn sie jetzt in dieser weltumfassenden Krise irgendwie irgendetwas ihr zustoßen sollte. Sie macht sich keine Sorgen, weil sie gewiss ist, Jesus hat für mich bezahlt und Jesus hat den Tod besiegt und ich habe lebendige Hoffnung, dass ich leben werde über den Tod hinaus. Und ihr Lieben, das ist durch Ostern möglich geworden. Ein anderer Aspekt ist der Sieger Jesus Christus. Er schenkt dir Hoffnung für das Leben. Paulus, er schreibt diese Worte nicht an eine Person, die auch ebenfalls kurz davor steht, von dieser Erde zu gehen, sondern er richtet diese Worte an einen jungen Mann, an Timotheus. Timotheus, er war voll im Saft, er war voll im Leben, er stand mitten im Leben. Und genau mitten im Leben möchte die Botschaft der Auferstehung dir Hoffnung geben. Die Auferstehung klärt die Sinnfrage. Die Auferstehung gibt dir Sinn in diesem Leben. Wenn es das Leben nach dem Tod nicht gäbe, dann macht das Leben vor dem Tod doch auch wenig Sinn, oder? Aber Ostern klärt die Sinnfrage. Es gibt das Leben nach dem Tod, weil Jesus eben auferstanden ist. Jesus ist auferstanden und wir haben eine Lebensperspektive dadurch. Und der Gedanke an diesen Sieger Jesus Christus, er gibt uns auch immer wieder Mut und auch Hoffnung, auch in schweren Zeiten. Das Leben, das ist eben nicht immer einfach. Auch als Christ ist es nicht immer einfach. Und das erleben wir alle zurzeit hautnah. Das Leben ist eben kein Wunschkonzert, es ist kein Ponyhof. Auch für Christus, auch für uns Christen nicht. Aber die Nachricht von Ostern lautet, wir, die wir an Jesus Christus glauben, müssen an diesem Leben nicht zerbrechen. Und ich glaube, ihr Lieben, wenn wir das stärker vor Augen haben, dass Jesus der Sieger ist im Tod und wir mit Jesus auf der Siegerseite stehen und Jesus gesiegt hat, ja, dann verändert das auch unsere Gesinnung. Wir leben, weil Jesus Christus gesiegt hat. Wir dürfen mit Lebensmut und Freude durch das Leben gehen, ihr Lieben, nicht nur zum Sieg hin, sondern vom Sieg aus. Jesus, er muss nicht noch in Zukunft siegen, sondern er hat schon gesiegt und wir dürfen vom Sieg her jetzt leben. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Jesus, er hat bereits den Sieg errungen, auch über den Virus, auch über das Coronavirus. Jesus ist schon längst der Sieger und deshalb sagt Paulus, richte deinen Fokus auf diesen Sieger, auf den Auferstandenen. Paulus macht dann weiter mit der Beschreibung von diesem Jesus, von diesem Sieger, nämlich, dass Jesus der Sieger ist im Leben. Ich lese weiter. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Das sind ein paar Worte, aber sie haben einen tiefen theologischen Inhalt. Nun, was ist so entscheidend, dass Jesus aus der Nachkommenschaft Davids stammt? Irgendwas muss ja daran wichtig sein, sonst würde Paulus das nicht immer und immer wieder erwähnen in seinen Briefen. Nun, jetzt gehen wir mal ins Alte Testament, in das Leben von dem König David. David, er war begeistert von diesem Gott. Er war so begeistert, dass er einen Wunsch hatte, nämlich er wollte Gott ein Haus bauen. Er wollte Gott ein Versprechen geben. Und Gott sagt, nein, David, nicht du gibst mir ein Versprechen, sondern ich gebe dir ein Versprechen. Und David, er war so begeistert von Gott, er wollte ihm ein Haus bauen. Und Gott sagt, nein, David, nicht du baust mir ein Haus, sondern ich gebe dir ein Versprechen. Ich baue dir ein Haus. Damit meinte Gott nicht ein Gebäude, sondern die Königsdynastie, die Königsnachkommenschaft. Und so heißt es in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 16, ich möchte einmal diesen Vers lesen, Kapitel 7, Vers 16, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht, dein Thron soll auf ewig feststehen. Das spricht Gott David zu. Gott sagt, David, es wird immer einen Nachkommen auf den Thron geben, ein Nachkommen von dir. Es ist ein Versprechen, das Gott David gibt. Und Gott hat sich daran gehalten. Der Sohn von David, Salomo, war König in Israel, irgendwann mal dann Hiskia. Und so ging es weiter. Ein Nachkommen nach den anderen saß auf dem Thron des Volkes Israel und regierte. Ein König nach den anderen von den Nachkommen Davids. Und in den Prophetenbüchern wird deutlich, dass es einen zentralen Nachkommen von David geben wird, der der wahre König sein wird, der Messias sein wird, der König aller Könige. Dieses Wort Messias bedeutet Gesalbter und Könige wurden damals gesalbt und daher bedeutet Messias auch in gewisser Weise König. Und der Prophet Jeremia macht in diesem Bezug auch eine Aussage. Ich lese aus Jeremia Kapitel 23, Vers 5. Da macht hier Jeremia eine prophetische Aussage über diesen König, über den König aller Könige, wo er sagt: Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Ja, Jeremia prophezeit und sagt, irgendwann kommt dieser König aus dem Stamm Davids, der Sohn Davids, und er wird für Recht und Ordnung sorgen, er wird auch für Gerechtigkeit sorgen. Und genau das wussten die Leute damals zur Zeit von Jesus, als er hier auf Erden lebte. Da war die Messias-Erwartung präsent. Und wir lesen im Johannesevangelium Kapitel 7, Vers 42, da heißt es, da kommt es zu einer Unterredung innerhalb des Volkes und dann steht da, heißt es nicht in der Schrift, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein wird und aus Bethlehem stammt, dem Ort, wo David lebte? Die Leute, die kannten das Alte Testament und ihnen war klar, der Messias muss ein Nachkomme Davids sein. Das haben die Leute erkannt. Und sie haben mehr und mehr erkannt, wer Jesus ist anhand des Wirkens von Jesus. Aber ihre Erwartung stimmte nicht überein mit dem Handeln von Jesus. Die Menschen damals hatten eine andere Vorstellung von dem Messias, als Jesus letztendlich war. Nun, wir haben letzte Woche am 5. April den Einzug des Herrn Jesus nach Jerusalem oder nach Jerusalem gefeiert. Und da haben wir gesehen, wie die Menschen Jesus zugejubelt haben und ihn den Sohn Davids nennen. Und sie haben es erkannt. Und dann steht da im Matthäus-Evangelium Kapitel 21, Vers 9, die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und dieser Ruf, Hosanna, der ist ganz interessant. Was bedeutet dieser Ruf überhaupt? Hosanna ist auf der einen Seite ein Jubelruf, sie jubelten Jesus zu, aber gleichzeitig ist es auch ein Hilferuf, was so viel bedeutet wie, hilf doch. Die Leute rufen Jesus zu, hilf doch, weil sie in ihm den Messias erkennen. Und zugleich jubeln sie ihn zu, weil er endlich der ist, der ihnen helfen kann. Das Problem war nur, die Leute damals, die meinten mit diesem Ruf, hilf doch, dass Jesus sie von der Besatzung der Römer befreien sollte. Und dann eine Woche später, die Befreiung von den Römern blieb aus und Jesus, er steht jetzt vor diesem Volk, verhaftet und verurteilt. Und die Menschenmenge, sie ruft dann nicht mehr Hosanna, sondern sie rufen dann Kreuzige, Kreuzige, Kreuzige ihn. Aber genau am Kreuz erfüllt Jesus ihren Hilferuf, Hosanna. Am Kreuz hilft er ihnen. Sie dachten, ihre größte Not war die Besatzung der Römer, aber Jesus, er sieht viel, viel tiefer. Er sieht die tiefste Not. Er sieht die Besatzung der Sünde. Und das war die eigentliche Not. Seine messianische Mission bestand darin, sein Leben für dich und mich hinzugeben. Genau das ist die größte Not des Menschen. Viele Menschen denken in dieser Zeit, dass die größte Not das Coronavirus ist. Aber ihr Lieben, die größte Not dieser Welt ist nicht das Coronavirus, sondern ist die Besatzung der Sünde. Der Sündenvirus, das ist die größte Not des Menschen. Also wenn Paulus hier in 2. Timotheus Kapitel 2 schreibt, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus, auf den Auferstandenen aus, dann meint oder dann hat der Apostel Paulus Golgatha im Blick. Und hier kommen Ostern und Karfreitag zusammen. Der Auferstandene Jesus ist der Sieger, er ist der Messias. Wer auferstanden ist, der muss vorher tot gewesen sein. Und Jesus, er starb für die Sünden der Menschen und ist auferstanden. Vor circa 7 Jahren hat mich ein Kurzfilm zutiefst berührt. Dieser Kurzfilm heißt Sommersonntag. Er ist wirklich sehenswert, aber es ist auch keine leichte Kost. Und da geht es um einen Vater, der heißt Bruno Hansen und er ist Brückenbaumeister einer Brücke in Hamburg. Und sein Job als Brückenbaumeister ist es, dafür zu sorgen, dass die Brücke unten ist, wenn ein Zug durchfährt und dass die Brücke oben ist, wenn ein Schiff durchfährt. Und an einem Morgen war es dann so, dass er seinen gehörlosen Sohn mitgenommen hat zur Arbeit, weil die Frau ihn mal wieder nicht abgeholt hatte. Und der Sohn, dieser gehörlose Sohn, der hieß Micha, und der Sohn hatte Zettel und Stift bei der Hand und hat dann zusätzlich noch die Mütze von seinem Vater bekommen, so eine Art Kapitänsmütze. Und er ist dann in der Nähe von der Arbeitsstelle von seinem Vater nach draußen gegangen und hat dort einfach gemalt. Und während der Sohn gemalt hatte, da kämpfte der Vater mit einem Stromausfall. Und die Brücke, die war immer noch oben und langsam näherte sich immer mehr und mehr ein Zug. Und die Brücke, die musste dringend runter. Und in dieser Zwischenzeit passierte etwas Tragisches. Durch einen Windstoß fällt dem Micha die Mütze seines Vaters auf so einen kleinen Vorsprung. Und Micha fängt an, hinterher zu klettern, um die Mütze zu holen. Und 3 Minuten vor Zugeinfahrt war dann doch der Stromausfall vorbei und alles lief nach Plan. Und Bruno Hansen wollte schon die Brücke runterfahren und wollte gerade auf die Knöpfe drücken. Und dann sieht er seinen Sohn unter der Brücke die Mütze suchen und nach der Mütze greifen. Und Bruno Hansen hatte nicht mehr die Möglichkeit, nach draußen zu rennen und seinen Sohn zu holen. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Und er schrie und er klopfte ans Fenster. Er schmetterte regelrecht ans Fenster. Ihm liefen die Tränen übers Gesicht. Aber sein Sohn war ja gehörlos und hörte seinen Vater nicht. Und Bruno Hansen musste sich entscheiden, opfere ich 293 Zuggäste und lasse ich die Brücke oben oder opfere ich das Leben meines Kindes, das unter der Brücke ist, das da einfach so schuldlos dasteht. Eine Wahnsinnsentscheidung und Bruno entscheidet sich, die Brücke runterzufahren und sein Sohn starb. Und 293 Zuggäste wurden gerettet. Sie sind einfach vorbeigefahren über die Brücke, als ob nichts wäre. Sie haben nichts davon mitbekommen. Aber weißt du, genau das ist die Entscheidung, die Gott für dich und auch für mich getroffen hat. Als Jesus im Garten betete, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen, da stand Gott der Vater auch vor dieser Entscheidung. Lass ich die Brücke runter? Lass ich das Kreuz runter? Opfere ich meinen Sohn, um den Graben zwischen Mensch und Gott zu überbrücken? Oder lasse ich meinen Sohn leben und lasse ich dafür die Menschen sterben, die ohne dem überbrückenden Kreuz in ihr Verderben rasen? Und Gott entschied sich, seinen Sohn, den verheißenen Retter, zu opfern, damit du und ich, damit wir leben dürfen. Im Unterschied zum gehörlosen Sohn von Bruno Hansen hat sich Jesus aber freiwillig aus Liebe zu dir und zu mir dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und die Frage an diesem Osterfest lautet, wie gehen wir mit dieser Wahrheit um? Wie gehst du mit dieser zentralen Wahrheit um? Ist es für dich nur eine theoretische Wahrheit? Ja, Jesus ist auferstanden, das weiß ich. Oder berührt dich diese Wahrheit zutiefst in deinem Herzen? Ist Jesus, wenn er das wirklich für dich getan hat, wenn er wirklich der Sieger ist, ist er Sieger auch in deinem Leben? Ist er dein persönlicher Retter und Herr? Das ist doch die Frage. Ist Jesus der Mittelpunkt deines Lebens oder einfach nur Randfigur in dein Leben? Paulus, er schreibt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 15, da sagt er, und er ist deshalb, also Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und uns zu einem neuen Leben erweckt wurde. Es gibt Menschen, die halten es für zu extrem, wenn man behauptet, Jesus muss dein ganzes Leben bestimmen. Du musst in ganzer Hingabe Jesus nachfolgen. Und vielleicht sagen sie es nicht direkt, aber sie meinen es oft, auch ganz oft in Kirchen und in Gemeinden. Aber ist es wirklich ein zu extremes Christsein, wenn man sich völlig Jesus hingibt? Ich glaube nicht. Wenn wir Gottes Wort studieren, wenn wir Gottes Wort lesen und ernst nehmen, dann merken wir, dass es normales Christsein, wenn wir uns Jesus ganz hingeben. Denn Jesus erfordert uns auf, ihn zu 100% nachzufolgen, weil er der Sieger ist. Und ich wünsche dir, dass du Jesus wirklich zu 100% nachfolgst und nicht nur zu 90%, nicht nur im Light-Format, so wie Cola Light, gibt es auch Christsein Light, aber das möchte Jesus nicht, sondern Jesus möchte, dass wir ihn ganz und gar nachfolgen, weil er der Sieger ist. In deinem und in meinem Leben möchte er das Zentrum in deinem Leben sein. Und da bin ich auch bei der dritten Aussage. Jesus, der Sieger, soll im Zentrum sein. Jesus, der Sieger, ist im Zentrum. Ich lese nochmal diesen Vers 8 in Kapitel 2 im 2. Timotheusbrief. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft David stammt. Er ist der Inhalt der guten Botschaft, die mir anvertraut wurde. Paulus sagt, das Evangelium, das ich predige, handelt genau von diesem Jesus. Es handelt von ihm als Sieger. Es handelt von ihm als den leidenden Messias, der für die Sünden der Menschen starb. Und in diesem Sinne ist Jesus das Zentrum des Evangeliums. Er ist der Kern des Evangeliums. Paulus schreibt im sogenannten Auferstehungskapitel, in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 3 und 4, schreibt er über diesen Kern des Evangeliums und er sagt, zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidende Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift für unsere Sünden gestorben, er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt, auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Paulus macht hier nochmal deutlich anhand 3 Merkmale, Jesus ist gestorben, Jesus wurde begraben und Jesus wurde auferweckt. Und das ist der Kern des Evangeliums. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Ihr Lieben, wir leben in einer Zeit voller schlechter Nachrichten. Wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir von dem Virus, der die Menschen infiziert. Wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir von Ausgangssperren, die unsere Freiheit einengen. Wenn wir die Nachrichten hören, dann hören wir von Menschen, die sterben, weil ihnen nicht geholfen werden kann. Wann haben wir das letzte Mal die Nachrichten verfolgt und gehört und es kam zu einer guten Nachricht nach der anderen, wo wir gedacht haben, wow, was ist denn hier los? Wann haben wir das letzte Mal das Auslandsjournal geguckt und festgestellt, überall auf der Welt nur Freude, nur Friede, einfach nur glücklich sein? Nein, das gibt es nicht. Wir leben in einer Zeit voller schlechter Nachrichten. Aber inmitten dieser Zeit, dieser schlechten Nachrichten, ruft Gott uns an Ostern auf, unseren Fokus wieder auf den Sieger zu setzen, der uns Freiheit schenkt durch den Sieg. Jesus Christus ist der Sieger und wir dürfen unseren Fokus wieder auf ihn richten. Er ist der Kern der guten Nachricht. Und ich möchte dich heute einladen, wieder ganz neu auf diesen Sieger zu schauen und ihn in dieser Zeit zu sehen und eben nicht die ganzen schlechten Nachrichten. Das Kreuz und das leere Grab fordern uns ganz neu wieder auf, den Fokus auf Jesus, den Sieger, zu setzen. Das Kreuz und das leere Grab fordern uns auf, wieder auf Jesus zu schauen, der doch der Sieger ist. Und mein Gebet in dieser Krisenzeit, das hat mir Gott so aufs Herz gelegt in den vergangenen Tagen und Wochen. Mein Gebet lautet: Jesus, ich möchte dich sehen, gerade in dieser Krisenzeit. Du bist der Sieger und ich möchte dich sehen, ich möchte deinen Sieg sehen und nach deinem Sieg leben. Und ich lade dich ein, dieses Gebet zu deinem Gebet zu machen. Ja, ich lade dich ein, Jesus immer wieder, jeden Tag, gerade in an diesen Auferstehungstagen, aber auch in dieser Krisenzeit, zu bitten, dass er sich dir offenbart. Bitte ihn, dass er dir zeigt, wer er ist und wie er ist, dass du ihn siehst. Und wenn das wirklich dein Herzenswunsch ist, wird Jesus sich dir zeigen, in welcher Art auch immer. Denn Jesus, er schenkt Freiheit durch seinen Sieg. Er ist der Sieger im Tod. Er ist der Sieger auch im Leben. Er möchte auch dein persönlicher Sieger sein. Und er, dieser Sieger, möchte der Mittelpunkt deines Lebens sein. Er möchte im Zentrum deines Lebens sein. Und ich wünsche dir, dass dieses Auferstehungsfest in diesem Jahr 2020 dein persönliches Auferstehungsfest wird, wo du Jesus als Sieger wieder ganz neu erlebst in deinem Leben. Das wünsche ich dir. Amen. Nun möchte ich ein Gebet sprechen und genau dafür konkret bitten, dass Jesus dein persönlicher Sieger sein darf und dass Jesus sich dir und mir offenbart. Und im Anschluss des Gebets möchte ich mit dir gemeinsam das Gebet beten, das Jesus uns gelehrt hat zu beten, und dann auch noch den Segen sprechen. Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus Christus, danke, dass du der Sieger bist. Danke, dass du den Tod besiegt hast, dass du den Tod die Macht genommen hast, dass du den Satan besiegt hast und auch die Sünde besiegt hast und die Hölle besiegt hast. Und danke für jeden Einzelnen, der diesen Sieg wirklich für sich persönlich beansprucht hat und ihn wirklich angenommen hat. Und ich bete für die Menschen, die dich noch nicht erlebt haben als ihren persönlichen Sieger, die noch nicht in einer Beziehung mit dir leben. Ich bete, dass du auch ihr persönlicher Sieger wirst. Und Herr Jesus, wir beten, dass du dich uns offenbarst und dass wir dich mehr und mehr sehen, gerade an diesem Auferstehungsfest und in dieser besonderen Zeit, in der wir leben. Herr Jesus, wir wollen dich sehen, wer du bist und wie du bist, weil du einfach herrlich bist und weil du es wert bist, angebetet zu werden. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du uns dieses Gebet hinterlassen hast, was wir jetzt gemeinsam beten möchten, dir zur Ehre. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der all unseren Verstand übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. Ich wünsche dir ein siegreiches Auferstehungsfest.